Aber was wichtig ist für jeder Filmmacher, ist sein oder ihre Publikum zu finden und dann der richtige Ort, diese Publikum zu treffen.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
Hi, ich bin Eugene und freue mich heute mit euch in den Talk zu gehen und heute wieder über die Arbeit am Film zu sprechen. Heute dreht sich alles über den Kurzfilm. Wir haben ja schon einige Folgen zum Thema Auswertung von Kurzfilmen gemacht gehabt, wo es um die Möglichkeiten bei Filmfestivals ging und wo es aber auch über die Möglichkeiten der nachträglichen Auswertung ging. Und heute beschäftigen wir uns nochmal mit dem Thema Kurzfilm. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema und ich glaube auch für viele ist ja der Kurzfilm auch so eine Art Visitenkarte, der erste Weg in die Filmbranche oder auch nicht nur der erste Weg, sondern auch einfach die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen und umzusetzen und gesehen zu werden. Das ist das Erste, aber gleichzeitig können vielleicht ja auch Kurzfilme mehr sein als in Anführungsstrichen nur eine Visitenkarte. Das wird auch sowas, was wir gleich nochmal besprechen werden mit unserem heutigen Gast. Und genau bevor ich gleich weiterspreche, sage ich erstmal, wer unser Gast ist, nämlich Teapot Managing Director und Filmemacher Amos Geva.
Richtig.
Richtig. Sehr gut. Alles richtig gesagt. Genau. Wir werden das Gespräch auf Deutsch führen. Aber Amos hat schon angekündigt, genau, dass ihm eigentlich sogar Englisch lieber wäre. Ich habe gesagt, komm, wir machen es trotzdem auf Deutsch. Und wenn wir mittendrin irgendwie mal aufs Englische umschwitchen wollen, ist es für alle okay.
Abgemacht.
Sehr gut. Sehr gut. Bevor wir starten, nochmal ein kurzer Dank an unsere UnterstützerInnen. Für die, die es nicht wissen, der Indie Film Talk Podcast ist ein Podcast, der ja einfach nur von uns umgesetzt wird. Und das heißt, es gibt keinen großen Geldgeber im Hintergrund, der uns hier zuschüttet mit Geld, um unsere ganzen Formate und Themen oder auch unsere Netzwerkveranstaltungen zu unterstützen. Das heißt, große Unterstützung ist, kommt natürlich von euch ZuhörerInnen und dafür haben wir Steady. Da könnt ihr einfach vorbeischauen oder auch hier unter dieser Folge gibt es meistens nochmal einen Link dazu, wo ihr uns unterstützen könnt mit einem monatlichen Abo eurer Wahl. Also schaut da auf jeden Fall mal gerne vorbei. Das heißt www.indiefilmtalk.de/unterstützen und mit UE findet ihr auch alle Infos dazu. Und genau, falls ihr Lust habt, wie gesagt, schaut mal vorbei und ja, supportet your local Podcaster. Wie man sagt. Kommen wir zu unserem Gespräch und deswegen erstmal vielen Dank nochmal, dass du dir Zeit genommen hast. Amos, wir haben uns dieses Jahr getroffen gehabt, aber Teapot ist etwas, was mir immer wieder so ein bisschen um mich herum geistert, weil ich kriege mal wieder mit, was ihr Tolles macht. Aber wir haben uns jetzt live getroffen, diesmal beim Max Ophüls Festival. Ne? Da hattet ihr wieder einen Workshop, den ihr gemacht habt oder ein Seminar.
Im Max Ophüls war das eine Panel-Diskussion, so ein Gespräch, das ist Teil von der Industry Events. Das ist sogar, ich glaube schon seit 5 Jahren oder so, dass wir mit Max Ophüls so eine Kooperation haben. Persönlich mag ich dieses Festival sehr, sehr gerne. Ich habe auch eine biografische Geschichte hinter diesem Festival. Meine Frau kommt aus Saarland und mein erster Besuch in Deutschland überhaupt war beim Max Ophüls Film Festival 2009 als Zuschauer.
Ja, spannend.
Ja.
Also Saarbrücken sehen und lieben lernen. Sehr schön. Vielleicht nutzen wir das doch gleich so ein bisschen, um einen kleinen Step zurückzumachen, weil wir fragen ja alle unsere Gäste eigentlich immer ganz am Anfang, ist nur so Standardfrage, wie bist du denn eigentlich zum Film gekommen? Was ist denn deine Geschichte?
Lange Geschichte.
Wir haben Zeit.
Ich glaube, also das Erste, das ich jetzt wirklich dran denken kann, ist, als ich so 14 Jahre alt war, hatte ich diese Chance in der Schule, also das war so ein Middle School, heißt das, so ein Videokurs zu machen. Da war damals diese alte IMAX, verschiedene Farben und so ein Mini-DV-Kameras und ich fand das einfach super. Ich habe die ganze Zeit so Videos und Reportage und verschiedene Sachen gemacht und damit einfach gespielt. Und dadurch habe ich das irgendwie ein bisschen so gelernt oder erfahrt. Wir müssen auch damals ein paar klassische Filme schauen und darüber sprechen. Und das war irgendwie mein erster wirklich so Zugang zu diesem
Beruf sozusagen, obwohl ich erinnere mich wirklich, seit ich sehr klein bin, dass ich so ein Kinofan war. Mhm. Der erste Besuch im Kino und verschiedene Einflüsse vom Film, also das war immer irgendwie in meinem Leben.
Was war dein erster Film im Kino?
Also im Kino oder im Kino? Ich glaube, das war Forrest Gump tatsächlich. Ui. Oh, ja. Okay. Damals habe ich in Großbritannien gewohnt. Mhm. Ich bin in Israel geboren, aber in Großbritannien und Israel aufgewachsen. Mhm. Und ich glaube, das spielt auch eine Rolle, weil wenn man so ein bisschen so Outsider-Blick hat, das ist irgendwie komplementarisch zum Kinobeobachtung. Mhm. Ne? Also du guckst einfach den Film an und kann deine eigenen Gedanken oder Vorstellung machen, genau.
Hat sich das verändert von damals bis jetzt? Also wie du Filme siehst? Jetzt selber, du bist ja selber auch filmschaffende Person.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, damals war das eher so über der Erfahrung. Hm. Man kann das auch Entertainment nennen. Und natürlich mit der Zeit denke ich viel mehr auch über verschiedene Ebenen im Filme und so. Und also heutzutage ist es auch ganz schlimm, weil am Anfang der Filme, du guckst alle Logos und alle Geldgeber und dann denkst du, ah, die kenne ich oder die kenne ich nicht oder die habe ich gesehen, dass sie gute Filme gemacht haben, die nicht und so. Dann kannst du nicht mehr den Film genießen. Nein, Quatsch. Aber nee, es ist schon ein anderes jetzt. Mhm. Ich erinnere mich, als ich Filmstudent war, so ein bisschen später, war ich in einem Dokumentarfilmfestival, Doc Aviv heißt es. Da war ich mit einem Kumpel. Wir waren einfach den ganzen Tag in Kino. Mhm. Ich glaube, wir haben über 10 Filme im einen Tag gesehen. Das ist krass. Besondere mit Dokumentarfilmen, also irgendwann verlierst du den Faden, also was in welchem Film genau war, aber das ist trotzdem so eine krasse Erfahrung und das habe ich sehr, sehr gemocht. Heutzutage bin ich sehr häufig auf Filmfestivals, leider sehe ich viel, viel weniger Filme beim Festivals, einfach weil es so viel Zeit um Termin und Events und Gespräch und so zu schaffen und eigentlich das ist ja auch ein Teil von des Job einfach. Aber es ist immer schön, wenn man ein oder zwei Filme auch schafft zu sehen. Und ich versuche mehr wie möglich, aber es geht nicht
immer. Das kenne ich, das kenne ich. Ich finde immer schön beim Filmfestival, dass man halt Filme eher wieder so guckt, wie man sie vielleicht vorher geguckt hat. In dem Sinne von, du hast keinen Trailer gesehen, du hast nicht, vielleicht noch nie, vielleicht hast du ins Booklet mal reingeguckt oder so, aber du weißt jetzt nicht so wirklich, was dich erwartet. Vielleicht kennst du den Filmschaffenden oder so, aber grundsätzlich gesehen und gehst da einfach rein, weil sonst so dieses normale Kino gehen ist ja schon so, dass man, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber man dann doch irgendwie, man kommt dann, weil man ja dann doch irgendwie auch durch den Beruf vielleicht selber auch dann drüber stolpert, dann hat man schon einen Trailer gesehen, hat man schon ein bisschen Informationen zum Film, weiß ungefähr, wie es auch schon so ein bisschen ablief und dann geht man da hin und hat schon eine ganz andere Grundlage und nicht mehr so dieses vollkommen Überraschende.
Mm, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Erwartungen sind ganz schlecht zu haben, wenn man so in einem Festival ist oder Film guckt. Mm. Lass dich einfach überrascht werden. Und das ist eigentlich was Schönes, wenn man keine Zeit hat beim Festival, dann kannst du das nicht leisten, dass du willst unbedingt diese Film sehen, dass du darüber gelesen hast oder was gesehen oder so. Du gehst einfach, wenn du Zeit hast. Mm-hmm. Und manchmal guckst du einen Film, dass du wirklich gar keine Ahnung hast, was es ist, aber das ist doch das Schönste.
Schön, das ist super. Dann sind wir fertig mit dem Podcast. Vielen Dank.
Okay.
Nein, wir sind noch nicht fertig, weil du hast es ja noch gar nicht gesagt, genau. Also das heißt, ich meine, die Anfänge waren ja schon mal super spannend, aber was kam danach?
Ja, genau. Also dann irgendwann wollte ich auch wirklich Film studieren. Ich war bei der Universität in Tel Aviv damals. Da ist eine bekannte Filmhochschule in Israel und da habe ich als Regie studiert. Eigentlich habe ich jede Stelle am Set gemacht. Also ich habe auch ein paar Jahre als Cutter gearbeitet. Ich war auch Best Boy, Water Boy, Script Boy, also alle mögliche Assistentpositionen. Ja. Boom, also wirklich alles Mögliches. Auch Kamera habe ich viel gemacht, aber natürlich nicht als jetzt so Fachkameramann oder sowas. Und mein Abschlussfilm bei der Uni da war eine Koproduktion mit der DFFB in Berlin. Und das war erstmal mein erstes, also
echte Film als Regisseur, der wirklich so ein internationaler Koproduktion war und ein Abschlussfilm war. Es war auch immer noch ein Kurzfilm, weil das ist ja ungewöhnlich, dass in andere Filmhochschule man einen Langfilm als Abschlussfilm macht. Mhm. In Deutschland ist das ja die Regel.
Nee, nicht Regel, aber öfter auf jeden Fall. Genau, trotzdem, man muss, glaube ich, erstmal einen Langfilm schaffen halt. Ne? Aber,
genau, und aber diese Abschlussfilm war irgendwie auch so ein erster Schritt für mich in der europäische Film Environment, wie heißt das? Landschaft. Und was ich durch diese Arbeit an diesem Film als Regie verstanden habe, ist, dass was ich wirklich genieße, ist eigentlich der Business-Seite, das ist eigentlich, was der Produzent macht. Hm. Und dann wollte ich Produzent werden, dann habe ich ein bisschen recherchiert, wo kann man das lernen, und habe ich dieses Programm in Ludwigsburg und in Paris gefunden, der Atelier Ludwigsburg Paris. Und damals habe ich das als Teilnehmer gemacht, aber ich war der Versuchskaninchen für dieses Programm, weil ich war der erste Teilnehmer, der nicht europäisch war. Hm. Und damals könnte ich auch nicht so wirklich Deutsch, aber fast gar keine Französisch, und man muss beide Sprachen lernen, also eine lernen und eine irgendwie schon wissen. Mhm. Ich musste beide Sprachen ein ganzes Jahr noch lernen, zusätzlich zum Produzent lernen, also Produktion lernen. Mhm. Ja, es war ein Abenteuer, aber auch ein krasses Erfahrung. Dieses Jahr war ich auch so als...
Aber du musst parallel die Sprache lernen und gleichzeitig noch einen Film produzieren.
Ja, also den letzten 3 Monaten produzierst du wirklich so einen Film für Arte, SWR. Mhm. Und vorher studierst du einfach so, wie funktioniert Filmförderung in jedem Land, also in Frankreich, Deutschland und ein bisschen aus Großbritannien.
Auf einer Sprache, die du nicht kannst.
Teilweise, genau. Okay. Aber das Witz war am Ende der ersten 2 Monaten, ich könnte so einen Lizenzvertrag auf Deutsch lesen, aber als ich zum Supermarkt gegangen bin und habe irgendwie etwas Kleines gesucht, weil, weiß nicht, wie ein Strohhalm oder so, ich wüsste nicht das deutsche Wort. Und also ich kann diese 40-Seite Lizenzvertrag lesen, aber dann komme ich zum Supermarkt und so, ich suche so eine...
Sehr geil.
Ja, aber das war so der erste Schritt auch so in Produktion und in Deutschland, und danach habe ich meine eigene kleine Firma gegründet als Produzent. In dieser Firma habe ich auch so ein paar Filme produziert, entweder als Minorité, Co-Produzent oder ein Projekt als Hauptproduzent, der auch mit der DFFB co-produziert war. Und ja, gleichzeitig hat auch T-Pod ihren Weg angefangen. Ursprünglich war das ein Pilotprojekt vom der Studentenfilmfestival in Tel Aviv damals. Und das Ziel war, wir verstehen, dass es so viele schöne Studentenfilme produziert jedes Jahr, aber die haben keinen eigenen Markt und die sind auch normalerweise ein bisschen so versteckt im Vergleich zum anderen Kurzfilme oder Filme insgesamt. Ein bisschen schwerer für die Industrie zu finden und auch schwer für die Studenten irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das Ziel war ursprünglich so eine Studenten-Online-Markt zu bauen. Und die haben dann mit mir gesprochen über diese Idee, und wegen meiner Erfahrungen in verschiedenen Filmhochschulen und als Produzent und diese Vernetzung, die ich hatte, bin ich so als Co-Founder in dieses Projekt gegangen. Und auch nach den ersten Pilotjahren haben wir entschieden, dass wir müssen jetzt wirklich so eine Independent-Organisation gründen für diese Aktivität, weil es reicht jetzt nicht mehr, dass wir irgendwie ein Teil von einem kleineren Projekt sind. Und dann haben wir der gemeinnützige Verein in Berlin gegründet, 2019, mit dem Ziel, Nachwuchstalent, Kurzfilme und Filmstudenten zu unterstützen. Erstmal durch den Online-Markt und durch das Plattform, aber auch durch irgendwie Informationen zum Industrie zugänglich zu machen, Beratung, Mentoring, verschiedene Industry-Events, und das machen wir schon seit 7 Jahren oder so. Mhm. Online und in Präsenz. Also wir machen Events beim Festivals, Clermont-Ferrand, Berlin, Cannes, Torino und sehr viel andere auch. Und wir machen auch sehr viel online. Natürlich, Corona war auch ein großes Wende für uns, weil ich sage immer als Witz, das habe ich dir auch vorher gesagt, we were online before it was cool oder before it was mandatory. Und während Covid, das war wirklich so krass, weil wir haben ganz klar verstanden, dass digital
Zeuge oder digitale Tools sind super wichtig für diese Industrie und besondere für die Nachwuchstalent, weil die irgendwie wenige Möglichkeiten haben, immer irgendwo zu reisen und immer so viel Geld rauszugeben, ja, wegen Akkreditierung und Hotels, mhm, und Reisen und alles. Und Marketing. Vergiss nicht im Marketing. Und genau, und dann kam Covid und plötzlich die ganze Industrie suchte irgendwie Sachen zu online zu tun. Mhm. Aber ich erinnere mich noch dieses Gefühl vorher, dass es so ein bisschen so Snobism war in der Industrie vom Online- und Digital-Sache. Mhm. Und dann hat es irgendwie angefangen, ein bisschen sich zu ändern. Und wir hatten sehr, sehr viel Requests vom Festivals bekommen für verschiedene Veranstaltungen, für Unterstützung, für Online-Screenings, mhm, und so weiter. Und wir haben auch unsere Aktivität fast verdoppelt, ne? Weil vorher hatten wir so zwischen 7 und 9 Veranstaltungen pro Jahr gemacht in Festivals. Das ist schon viel, aber dann während Covid war das fast doppelt, aber online, ne? Mhm. Weil es irgendwie einfacher ist. Dann waren wir auch in viel mehr Festivals, wo es zu teuer oder, ja, zu kompliziert war, immer hinzureisen. Ne? Wir waren auch in verschiedenen Events in der US, in Palm Springs, in Durban, in Südafrika.
Aber nochmal, das heißt, euer Ort ist so eine Streaming-Plattform geworden dann? Oder wie ist das, wie verstehe ich das?
Genau, also die Streaming-Plattform war vom Anfang an dabei, mhm, aber das ist so eine Industry-Screening-Plattform. Das heißt, es ist kein öffentlich, mhm, VOD. Das ist ja wichtig zu verstehen, weil ich glaube, viele haben irgendwie Angst, das ist jetzt irgendwie, mhm, online verfügbar und deswegen die haben Angst. Nee, das ist nicht öffentlich verfügbar. Das funktioniert quasi wie ein Market Screening, halt nur online. Mhm. Und unsere Users sind Fachzuschauer, die müssen irgendwie auch beweisen, dass sie haben einen Grund, warum sie jetzt Kurzfilme oder Nachwuchstalent suchen, brauchen oder müssen. Mhm. Mhm. Das heißt, es könnte Produktionsfirma sein oder Produzenten, Verleih, Vertrieb, verschiedene Verkäufer, Festival-Programmers, verschiedene Filminstitutionen oder Filmförderungen. Also jeder, der irgendwie einen beruflichen Grund hat, zu sagen, eben, ich suche Talent oder Kurzfilme, dürfte so ein Konto erstellen.
Das heißt, wir werden bestimmt am Ende nochmal kurz über die Plattform noch, ja, so ganz ins Detail gehen oder sagen, hey, was bringt es denn jetzt mir als filmschaffende Person bei euch einzureichen? Ich finde ganz grundsätzlich erstmal das, was du am Anfang gerade gesagt hast, ganz spannend, auch so euren Start zu sagen, wir wollen dem Nachwuchs eine Möglichkeit zu geben oder besser gesagt den Kurzfilm eine Möglichkeit geben, halt die Sichtbarkeit zu bekommen. Du meintest gerade, das ist schwierig sonst. Was ist euch denn da aufgefallen? Also wieso ist es denn so schwierig für eben genau für Studentenfilme? Am Ende, sagen wir so andersrum, ein Film ist ja am Ende ein Film, ne? Wenn er da steht, dem Zuschauer ist es ja grundsätzlich egal, ob das jetzt ein Studentenfilm ist oder ein Nicht-Studentenfilm oder ein von Stanley Kubrick gemachter Film oder was auch immer. Mhm. Wieso ist es denn so schwer für den Studentenfilm denn gewesen?
Oh, das hat unterschiedliche Gründe. Manche kann ich erklären, manche kann ich nicht, weil ich weiß auch nicht warum, aber manche kann ich versuchen zu erklären. Erstmal, es ist wichtig zu verstehen, dass jede Filmhochschule funktioniert anders. In mancher Filmhochschule gehört die Rechte und der Film der Schule und manche gehört das der Filmmacher oder der Studenten oder der Produktionsfirma. Manchmal ist das eine komplett externe Firma. Ne? Und jede Rechtform oder jeder Rechtweg entwickelt so eine unterschiedliche Auswertung, mhm, Möglichkeit. Mhm. Es gibt Vorteile und Nachteile bei jeder Möglichkeit. Ne? Zum Beispiel, wenn der Film gehört der Filmhochschule, dann normalerweise, die haben so mehr besser organisiert Festivalbüro und die können das auch unterstützen und irgendwie Kontakt bringen und auch einreichen, mhm, und so. Aber das Nachteil ist natürlich, dann bist du auch im Wettbewerb mit alle anderen Filme, die in derselben Schule und in derselben Jahr produziert werden. Und vielleicht können wir das auch nennen, so quasi so Gatekeeper. Ne? Also am Ende, jede Schule hat eine gewisse Nummer von Filmen, die vorne schicken können. Mhm. Und manche bekommen das dann nicht. Mhm. Natürlich, wenn du die Rechte selbst halten
hast du der Vorteil, dass du kannst dann alles, was du willst, machen. Ein Nachteil ist, dann machst du das hauptsächlich allein. Mhm. Und vielleicht hast du irgendwelche Beratung oder ein bisschen Hilfe, aber am Ende musst du das doch auch selbst organisieren. Mhm. Und man muss auch sagen, es ist nicht immer in eine gleiche Niveau. Ne? Also manche Studentenfilme sind sehr, sehr professionell und gut gemacht. Und manche Studentenfilme sind quasi so eine experimentalischer Versuch und sind auch nicht mit diesem Ziel gemacht, irgendwie verauswertet zu sein. Und deswegen von der anderen Seite, ne, von der Industrie, wenn die sehen irgendwo, Studentenfilm, die können beide Vorstellungen haben. Ne? Also die können irgendwie sagen, oh, das interessiert mich, weil das kommt von dieser Filmhochschule und ich kenne Filme von dieser Filmhochschule und so. Oder vielleicht sagen die, das bedeutet jetzt Zeitverschwendung, gucke ich weiter. Mm. Also das ist vielleicht eine Erklärung, aber man muss auch sagen, es wird so viel Kurzfilme und Studentenfilme jedes Jahr produziert. Ne? Also ich glaube, wenn man Filmhochschule als Produktionsfirma sehen würde, dann die produzieren die meisten Filme der Welt jedes Jahr. Ne? Mm. Und da sind wirklich, also weltweit sind tausende Filme jedes Jahr. Mm-hmm. Und am Ende, der Markt ist ja klein. Ne? Also jetzt als Beispiel, ich glaube, ich habe vor kurzem gelesen, dass Sundance hat über 10.000 Filmeinreichungen letztes Jahr oder dieses Jahr gehabt. Mhm. Und am Ende im Programm kommen so vielleicht 200 oder 300. Das ist auch viel. Aber das bedeutet, dass so viel nicht im Programm landet. Ja. Und man kann das auch mit Fernsehen dann vergleichen. Ne? Also wenn jetzt eine Kurzfilm-Buyer kauft Kurzfilme wirklich, so wie eine Arte zum Beispiel oder so, die dürfen pro Jahr nicht so viele Filme kaufen. Ne? Also es ist vielleicht 10 oder 20 Filme, aber jede Woche, die bekommen vielleicht 20 oder 30 eingereicht. Ja, genau.
Ist die Frage, ne, dass man halt, also das haben wir bestimmt auch schon mal in einer Folge gehabt, wo wir darüber gesprochen haben, wo ich mich frage, warum der Kurzfilm es eigentlich grundsätzlich so schwer hat im Vergleich zum Langfilm, erst recht in der Zeit, wo wir ja doch sehr viel Kurzformatiges gewöhnt sind, ne, durch Instagram und durch TikTok noch kürzer, ne, dass man ja eigentlich diese kurzen, nennen wir es Wissenshappen, gerne konsumiert, ne? Und manchmal sogar, ich mich manchmal frage, TikTok, das ist so kurz, wo ja schon der ganze Inhalt ja schon zum Teil fehlt, meiner Meinung nach. Und fehlt es vielleicht einfach auch an einer Plattform für den Kurzfilm? Also so wie Netflix oder so, was da, wo die Leute Bock haben? Oder ist das einfach von der Form, vom Format des Kurzfilms? Also ich frage, weil oft entscheidet ja auch so ein bisschen die, wie sagt man, die Technologie, auch ein bisschen, welche Formate, wie lang zum Beispiel so ein Format aussieht. Ne? Das hat man mit der Schallplatte gehabt, mit der CD gehabt, ne? Also dass dann halt die Musik kürzer wurde oder länger wurde, etc. pp. Und dann haben die Leute es ja trotzdem konsumiert. Mhm. Aber im Film habe ich immer das Gefühl, es gibt immer entweder oder und dann ist, wie hatte ich ja kurz am Anfang kurz angesprochen, ne? Der Kurzfilm als der Weg in die Branche. Das heißt bei vielen vielleicht im Kopf, ja, es ist ja nur ein Kurzfilm, obwohl es ja theoretisch ja auch eine eigene Kunstform ist. Mhm.
Ja, in einem Workshop, das wir machen, wir haben diese Frage in der ersten Teil groß so gestellt. Was sind eigentlich Kurzfilme? Das ist irgendwie selbstverständlich, aber doch nicht. Mhm. Weil gilt ein 4-Minuten-Kurzfilm auch so als Kurzfilm wie eine 40-Minuten-Kurzfilm oder 20-Minuten-Kurzfilm? Eigentlich nicht. Ne? Also auch für das Publikum und für die Zuschauer, das ist unvergleichbar. Und auch wenn man das im Festival guckt, ne, das ist auch unterschiedlich. Ne? Also das ist schwer, wenn du jetzt ein Programm baust mit einem Film, der 30 Minuten ist und dann noch drei andere Filme, die 7 Minuten sind. Mhm. Ne? Aber so ist das manchmal. Aber in einem Festival ist dann die Erwartung auch, okay, ich gucke jetzt ein gemischtes Programm, die kuriert geworden ist. Und auf diese Plattforms, ich glaube, wenn das Format klar ist, zum Beispiel wenn du jetzt Social Media oder sowas wie TikTok nennst, dann der Format ist irgendwie klar. Also der Format ist, es muss wirklich kurz sein, es muss irgendwelche Hook sein und so weiter. Mhm. Es muss vielleicht so auch skandalös sein, weiß nicht. Aber wenn du jetzt andere Formate vom Kurzfilm guckst, zum Beispiel in manche Orte, die screenen einen Kurzfilm vor der Langfilm. Und in manche Orte, die screenen so ein Kurzfilmprogramm wie in einem Festival, mhm, halt nur im Kino. Mhm. Also ich glaube, jeder Format bringt andere Erwartungen und auch ist an eine andere Zuschauerpublikum geeignet. Mhm. Und der Herausforderung, aber gleichzeitig auch das Ziel ist, deine Audience oder deine Publikum zu finden. Mhm. Und das kann man im Festivals machen, das kann man in verschiedene Community-Screenings machen, das kann man online machen, das kann man im Fernsehen machen, das kann man in unterschiedlicher Form machen. Aber was wichtig ist für jeder Filmmacher, ist sein oder ihre Publikum zu finden und dann der richtige Ort, diese Publikum zu treffen.
Kommen wir so ein bisschen zum Thema Audience Design, Audience Building, ne? Also dass man halt überlegen muss, auch beim Kurzfilm, wer ist denn da wirklich der oder die Zuschauerschaft, die ich erreichen möchte, um dann zu gucken, wie erreiche ich diese Leute. Und da gebe ich dir recht, natürlich sorgt also TikTok vielleicht für so einen abgeschlossenen Raum, ne, wo man weiß, okay, das sind die Regeln hier und da versuche ich mal meine Story da einzubauen. Und beim Film ist er vielleicht so ein bisschen größer oder offener, wenn man so möchte, wie du sagst, 4 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten ist vollkommen offen und trotzdem gehört alles irgendwie, versuchen wir so ein bisschen zu kategorisieren in den Kurzfilmen. Alles unter 60 Minuten oft, ne? Also, oder? Also meistens ab 60 ist dann so.
Naja, unterschiedlich. Jeder Festival macht das ein bisschen anders. Ich glaube, insgesamt in Deutschland, die haben auch diese Kategorie vom Mittellangfilme, ja, obwohl international ist es eigentlich entweder kurz oder lang normalerweise. Mhm. Und verschiedene Festivals haben auch unterschiedliche Regelungen, von was gilt als Kurzfilm. Ja. Ne? Also in Cannes zum Beispiel ist es dann 15 Minuten. Mhm. Alles, was über 15 Minuten ist, gilt nicht mehr als geeignet für den Kurzfilmwettbewerb. Mhm. In Locarno ist das anders und in jedem Festival ist es eigentlich anders. Und das ist auch wichtig, dass die Filmmacher haben irgendwie diese Erwartung und diese Ahnung vom, was relevant ist für welche Publikum oder welche Festival ist.
Ja, spannend. Du bist ja eh unterwegs und ihr habt ja auch Kontakte zu verschiedenen der Filmmärkte, ne? Hast du denn da so ein Gefühl von, wie unterscheiden sich denn die Märkte? Also wie unterscheidet sich in Deutschland der Markt zum französischen Markt zum Beispiel? Gibt es da Unterschiede zu erkennen, wenn es jetzt um den Kurzfilm natürlich geht?
Also du redest über Filmmärkte oder Publikummärkte?
Nee, Filmmärkte.
Also Filmmärkte, ja, also der größte Kurzfilmmarkt ist natürlich in Clermont-Ferrand. Das ist in der Mitte von Frankreich und der Festival und der Markt sind so Ende Januar, Anfang Februar. Ich kann sagen, das ist so, ja, vielleicht der wichtigste Kurzfilm-Event sozusagen für die Industrie.
Weltweit.
Ja, also auf jeden Fall Europa und, und kann auch weltweit sagen, ja. Es ändert sich ein bisschen jedes Jahr, aber da trifft man auch häufig Festivals und Buyers und Verleih auch sehr international. Mhm. Ja, also wenn man jetzt Cannes als Beispiel nimmt, dann ist ja der Fokus nicht wirklich auf Kurzfilme, aber die haben auch so einen Kurzfilmabteil. Mhm. Das heißt, wenn du vielleicht mehr so eine Mischung vom dieser größere Markt, vom international Langfilme, auch manchmal so richtig so Studio-Sache, dann ist das der richtige Ort. Mhm. Aber die haben auch so einen Teil, der wirklich fokussiert auf Kurzfilme ist. Da sind verschiedene Abteile eigentlich, ne? Also es gibt der Cinéma de Dumont, die haben diesen Fokus vom Nachwuchstalent insgesamt und unter diesem Bereich ist ja der Short Film Corner, das ist dieser Kurzfilmabteil. Es gibt dann der La Cinef, das ist die Studentenfilme Wettbewerb und es gibt ja auch der Atelier, das ist so ein Entwicklungsprogramm. Und ja, das ist dann kann als Beispiel, also in Berlin natürlich IFM oder Berlinale Pro jetzt, ist auch ja sehr wichtig, sehr groß. Ich glaube, da als Markt, ehrlich gesagt, der Fokus ist weniger auf Kurzfilme, obwohl es gibt natürlich auch sehr viel Kurzfilmindustrie da, na, wegen Berlinale Shorts, Generation. Ich glaube, wichtig ist immer auch zu gucken, wer kommt zum Festival unabhängig vom Markt. Und das einflusst sehr, was dann am Ende am Markt passiert.
Ja. Wenn ich aber so sehe, es gibt, wenn ich jetzt in die Auswertung, also bei dem Markt und die Auswertung vom Kurzfilm hängt ja zusammen, sehe, dann gibt es ja, wenn wir jetzt in Deutschland bleiben, gibt es halt nach der Festivalauswertung, entweder dann gehst du vielleicht, wenn alles gut geht, kriegst du die Kurzfilmagentur Hamburg zum Beispiel, hat vielleicht Lust drauf, ne? Oder das Interfilm verleiht ja auch ein paar Filme. Und dann landen wir vielleicht, wenn alles gut geht, im Fernsehen. Ne? Es gibt zum Teil auch noch die Kinoauswertung, ne? Also als Bundle zum Beispiel. Wie sieht's denn da, wenn du jetzt zum Beispiel von Clermont-Ferrand redest, wer läuft denn da rum und wer hat denn Lust auf meine Kurzfilme und wo kann mein Kurzfilm überhaupt dann hin?
Naja, das du jetzt genannt hast, die sind normalerweise auch bei diesen Märkten und die machen normalerweise dann Termin und Gespräch mit verschiedenen Buyers oder Festivals, abhängig, ob jetzt das jetzt ein Festivalverleih ist oder so wirklich so nur eine Sales Agent, die jetzt die Filme an Fernsehen oder an Plattforms verkauft. Es gibt eine gewisse Arbeit, dass man auch selbstständig machen kann, wenn man keinen Verleih hat. Ich glaube, es ist immer hilfreich, wenn man mit einem Verleih arbeiten kannst, weil die haben mehr Zugang einfach als du als einzelne Person und als Filmmacher hast. Ne? Zum Beispiel Buyers werden sehr, sehr selten, fast nie mit einem Filmmacher direkt arbeiten. Es wäre fast immer entweder mit einem Verleih oder einer Produktionsfirma. Festivals aber reden auch mit Filmmachern. Ne? Also natürlich, das ist anders, wenn sie jetzt eine Empfehlung oder eine Einreichung durch eine vertrauliche Person, die jedes Jahr in ihrem Festival ist und kennt auch ihre künstlerische Stil oder Geschmack und was da normalerweise läuft, im Vergleich mit jetzt, mein Traum ist jetzt bei deinem Festival zu spielen, aber ich habe gar keine Ahnung, welche Filme du nimmst und was eigentlich dein Stil ist, aber ich schicke dir dann meinen Film, okay? Es ist ja anders, ne? Also das bedeutet auch nicht, dass man muss diese Kontakte haben, um eine gute Festivalrund oder Auswertung zu haben. Aber natürlich spielt das auch eine Rolle und hilft das sehr, erstmal zu verstehen, worum es geht und was Sinn macht und welche Strategie Sinn macht.
Das heißt, am Ende ist es dann eher die internationale Auswertung auch von dem Kurzfilm, den ich verstehe. Ne? Wenn ich in Clermont-Ferrand bin zum Beispiel, das heißt dann, also wie du sagst, vielleicht jetzt nicht persönlich, sondern vielleicht über eine Produktion zum Beispiel, dann geht es darum eben zu gucken, neben dem, was ich jetzt gerade erwähnt habe, wie Arte und Co., gibt es ja in verschiedenen Märkten vielleicht noch verschiedene Orte, wo man den Kurzfilm zeigen kann. Ich versuche gerade rauszufinden, gibt es noch mehr Orte, wo man da irgendwie mit dem Kurzfilm überhaupt hinkommt danach, wenn wir über die Auswertung sprechen, oder bleibt es?
Es gibt super viel und auch wenn man über Festival redet, es gibt so viel Ebene vom Festival, ne? Also vom A-List bis zum sehr kleinen Nische. Ich kann ja auch ein eigenes Beispiel nehmen von diesem Abschlussfilm, das ich als Regie gemacht habe. Ich glaube, das war 8 Monate lang ohne Festivalpremiere. Und irgendwann denkst du, okay, keiner will diese Film zeigen oder so. Und irgendwann kam eine Zusage von einer der wichtigsten Festivals in Nordamerika, der Palm Springs Shortfest. Die haben diese Film gemochtet und gezeigt und das hat da auch einen kleinen Preis bekommen. Und danach kamen plötzlich viel andere Einladungen und Angebote, sogar auch vom Fernsehen, also einen Kaufvertrag und so. Und die vorher gar keine Chance hätten. Und das ist doch etwas, das ich auch ohne Verleih oder Vertrieb schaffen könnte. Ja. Aber das ist jetzt nicht was Besonderes für mich. Ich glaube, das ist einfach so ein Glücksspiel und auch einfach, ja, man muss einfach versuchen. Und vielleicht noch dazu zu sagen, manchmal kleinere Festivals bringen dir nah an ein Publikum, die ohne dieses Festival würdest du nie schaffen. Und da kann ich auch so eine eigene Beispiel von meinem Kurzfilm nehmen. Ich war bei einem sehr kleinen Community Film Festival in Italien eingeladen. Das war eine Region Padova, nicht so weit von Venedig, aber es ist gar keine große Festival oder sowas. Das ist so Freiluft-Screenings in verschiedene sehr ländliche Regionen, wo die laden so Leute von der ganzen Region von diese Freiluft-Kino-Screenings. Aber das sind am Ende tatsächlich so 200-300 Leute gucken deinen Film in ein Screening. Und das ist schon was Besonderes mit einem Studentenfilm.
Ja.
Und dann plötzlich merkst du, wie ein italienisches Publikum auf deinen Film reagierst, der von einem israelischen Filmmacher gemacht ist in Berlin.
Also wie die damit umgehen, wie die reagieren, wo lachen sie, wo lachen sie nicht, wo haben die vielleicht so eine traurige Moment oder Angst. Also. Und das ist komplett anders, manchmal in unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Länder. Mm. Das habe ich auch mit der langen Dokumentarfilm, das ich produziert habe, gemerkt. Ne? So, wenn es in einem französischen Publikum ist, wo die lachen, wenn es in einem deutschen Publikum ist, wo die lachen. Und es ist einfach wichtig für eine Filmmacher und für jede Filmprofessional sozusagen, diese Kontakt mit dem Publikum zu haben, weil das hilft dir auch, zukünftige Projekte besser zu verstehen. Mm. Und ich glaube, deswegen ist es auch sehr wichtig, vor Ort zu sein, wenn möglich ist. Und wenn es nicht möglich ist, dann mindestens versuchen, je mehr wie möglich mehrere Publikum zu erreichen und diese Feedback zu bekommen.
Na schön. Das heißt ja, so ein bisschen auch dieser Gedanke, es muss nicht immer das A-List-Festival sein, sondern es darf auch das B- oder C-Festival sein, wenn es natürlich zu dem passt, was dein Film gerade aussagt oder wen du erreichen möchtest damit.
Ja, und ich glaube auch diese Definition vom A, B, C, ich finde das super problematisch, weil als Beispiel. Also es gibt diese Anerkennung vom FIAP, ne, für diese sogenannte A-List-Festivals, aber manchmal diese Akkreditierung oder diese Auswertung ist für eine bestimmte Zeit richtig und vielleicht nach 10 Jahren ist da der Team anders, der Förderung anders, der künstlerische Leiter anders, vielleicht hat das sich komplett geändert, aber es hat trotzdem noch diese Stempel. Und das ist auch mir passiert. Ne? Also ich war bei einem Festival in Kanada. Damals war das ein A-List-Festival. Cinéma du Monde heißt es. Und das alle haben mir gesagt, wow, cooler Festival, A-List-Festival, super. Na, na, na. Aber anscheinend, was passiert ist, ist in der paar Jahre zwischen dieser Akkreditierung und Anerkennung und was mit der Zeit passiert ist, hat das Festival seinen Charme verloren und auch ein bisschen Förderung und irgendwie Aufmerksamkeit verloren. Und dann war ich auf einem Screening bei einem sogenannten A-List-Festival mit einem falschen Screening-Format, mit einem Publikum von vielleicht 15 Leuten. Und dann vergleiche ich das mit dieser kleinen Community-Screening in Italien mit 300 Leuten. Was ist denn mehr wert? Mhm. Ne? Oder anders gesagt, es gibt auch die Frage, was für Aufmerksamkeit du schaffst für deine Karriere oder für deine Filme oder für deine zukünftigen Filme. Zum Beispiel, welche Platz nimmt der Kurzfilm in diesem Festival? Na, wenn ein Kurzfilm jetzt in Berlinale läuft, das ist eine Seite super, andere Seite, das bedeutet nicht unbedingt, dass es jetzt in mehrere Festivals laufen würde, weil es ein sehr spezifischer Stil ist. Mhm. Aber wenn ein Film zum Beispiel, Generation läuft, Berlinale, dann weißt du, dass es sehr wahrscheinlich, dass es läuft jetzt in so viele andere junge Publikumfestivals, weil es trifft irgendwie mehr
den Nerv irgendwie.
Naja, das trifft einfach mehr den Geschmack von der Audience von diesen Festivals. Mhm. Und dann, das ist, was ich meine, wenn, also es ist natürlich, hat diese Anerkennung und diese Stempel an Bedeutung, aber es ist nicht eine gleiche Bedeutung für jeden Film oder für jeden Filmmacher. Hm. Und es ist wichtig, ernst und wirklich zu erkennen, was für meine Filme oder was für meine Karriere oder für mein Profil wichtig ist und welche Festival bringt mir das. Hm. Und das ist jetzt nicht unbedingt diese A-Festival, der für einen anderen Film genau der gleiche machen würde, aber für meinen Film vielleicht nicht so wichtig oder relevant ist.
Was sind denn, wenn wir ganz, ganz praktisch werden, was sind denn so Do's und Don'ts, die du vielleicht auch so mitbekommst bei der Zusammenarbeit mit Filmschaffenden, die man bei der Kurzfilmauswertung vielleicht mit beachten könnte? So ein paar, die dir vielleicht so auf Anhieb einfallen. Vielleicht fangen wir mit den Don'ts an. Oder was dir zuerst einfällt, ist es eigentlich egal. Wo du merkst, vielleicht auch einfach eine falsche Erwartung, vielleicht, die mitgebracht wird, die dann erstmal so, man verstehen muss, okay, das macht so keinen Sinn. Mhm. Fällt dir da was ein?
Ich überlege kurz, ob es in der Do's oder Don'ts ist. Vielleicht erste Don't ist, nehmt nicht jede Absage, aber gleichzeitig auch nicht jede Einladung persönlich. Mhm. Das heißt, wenn du eine Absage bekommst, das bedeutet nicht, dass dein Film schlecht ist, das bedeutet nicht, dass du schlecht bist und das bedeutet nicht, dass du irgendwie nicht mehr weiter Filme machen sollte. Aber gleichzeitig auch eine Einladung und auch eine Preis manchmal bedeutet nicht, dass du jetzt Geschenk vom Himmel für die Filmindustrie bist. Mhm. Das Einzige, das es bedeutet, ist, dass für dieses Programm, für dieses Festival in dieser Zeit hat es nicht gepasst oder umgekehrt. Mhm. Für dieses Publikum, für diese Zeit hat es super gepasst. Ja. Mach einfach weiter. Egal jetzt, ob es jetzt in der positive oder schlechte Antwort ist, mach einfach weiter und warte auch nicht auch warte nicht auf irgendwelche Anerkennung, um deine Projekte weiterzumachen. Mhm. Das gilt für, wenn du das Projekt entwickelst, aber das gilt auch für, wenn du das auswertest. Mhm. Vielleicht ein Du, mach eine richtige Recherche über Festivals, guck an, welche Filme sie zeigen, welche Chancen die bieten und ob das für dich wichtig oder relevant ist. Mhm. Und wenn du diese Information hast, dann hast du schon einen richtigen Vorteil, um deine Festivalstrategie und Auswertung zu bauen. Mhm. Und dann verlierst du nicht viel Zeit, Geld und Energie um einfach der falsche Weg und falsche Orte. Und übrigens, wenn du auch eine Absage bekommst, das bedeutet, dass es hat das Festival jetzt nicht gepasst. Wenn dein Film in einem Festival läuft, du musst auch immer dran denken, dass es läuft in ein Programm mit anderen Filmen. Und das bedeutet, dass es kann dein Film sogar besser machen oder schlechter machen, wenn du in eine falsche Programm läufst. Sozusagen. Mhm. Weil es läuft ein bisschen wie Schnitt, ne? Also ich hatte diese Erfahrung gehabt, auch in positiv und auch in schlecht. Also einmal mit einem Langfilm, das ich produziert habe, und bei einem Festival hat da so eine andere Kurzfilm vorher gelaufen, der einfach komplett komplett schlecht Vorbereitung für der nächste Film war. und gleichzeitig, ich hatte diese Erfahrung auch gehabt, dass ein Kurzfilm nach oder vor ein Kurzfilm hat diese Film irgendwie noch besser gemacht, weil das Thema oder der Stil hat mit einem anderen gespielt oder gesprochen. Das heißt, also der Kunst vom Kuration ist auch sehr wichtig. Und wenn du deinen Film zu einem Festival bringst, hoffentlich bringst du das in ein Festival, das deinen Film besser macht und nicht schlechter macht. Aber das kannst du auch manchmal vorher ein bisschen recherchieren und gucken, wie ist das Programm da? Also programmieren die denn Filme auch thematisch miteinander oder programmieren die denn andere Stil? Also was ist ihr Fokus? Genau.
Mir fällt ja direkt Genres ein, ne? Also es ist ja auch ganz oft passiert, kriege ich auch mit, dass man dann zum Beispiel dann eine Reihe hat mit verschiedenen Filmen, wo dann halt vielleicht eine Komödie halt einfach plötzlich alles wegreißt am Anfang, ne? Und dann kommen danach die ganzen Dramen, die natürlich dann ganz viel schwieriger haben in dem Moment, weil sie halt erstmal diese Komödie, die erstmal alle ganz emotional ganz anders getroffen haben, genauso gut andersrum. Und das kann ganz mal schwierig sein, dann da halt zu bestehen, dann in dem Moment halt. Und da gebe ich dir recht, das ist auch eine Programmierungsfrage, ne? Also wie wird das denn geplant, wann welcher Film kommt? Und da hängt es natürlich sehr stark ab von genau den Leuten, die halt eben die Filme planen und was für Programme entwickelt werden.
Ja, das ist eine komplette Kunst und das ist eine super wichtige Rolle. Und ja, was noch? Also vielleicht rede ich auch vom Sache, dass ich auch selbst erfahrt habe. Ne? Also manchmal denkst du, okay, dieses Festival ist super wichtig, das ist mein Traum, meinen Film da zu haben, weiß nicht, so Tribeca, Sundance, Berlinale, Cannes, Locarno, ne? Alle große Namen. Aber dann denkst du, okay, aber
passt mein Film in so ein Festival oder nicht? Macht es eigentlich Sinn, auf so ein Festival zu warten? Weil häufig für größere Festivals musst du wirklich warten, wegen diesem ganzen Premiere-Ding. Oder verliere ich jetzt super viel Zeit? Jetzt, weiß nicht, halbes Jahr warte ich auf eine Antwort im Festival, aber eigentlich, dieser Film macht keinen Sinn in diesem Festival. Also die Chancen sind fast nicht da. Das ist eine schwierige Entscheidung manchmal, aber es ist ein wichtiger Prozess, darüber zu denken. Ich glaube, häufige Leute versuchen, Festival direkt zu kontaktieren oder Programmers direkt zu kontaktieren. Ich finde, das hat Platz, wenn das einen Grund hat. Zum Beispiel, wenn du die auf eine andere Veranstaltung oder Festival triffst und kannst du mit dir ein bisschen quatschen und irgendwie dann sehen, okay, kann ich dir ein E-Mail schicken oder soll ich irgendwie in Kontakt bleiben? Ne? Aber häufig ist es der Fall, dass die Festival-Programmer sehen das eigentlich anders aus, ne? Weil das ist ihre Job, Filme zu gucken. Und wenn du jetzt sie einen Film schickst in einer E-Mail, das bedeutet, dass du fragst, dass sie deinen Film guckt, ohne dass sie für ihre Zeit bezahlt werden eigentlich.
Ja.
Und auch einfach von einer logistischen Grund, das ist kompliziert für die, weil dann, wenn sie den Film gut finden, dann müssen die dann nochmal diesen Prozess machen, dass okay, dann schickst du das an diese Einreichungsplattform und dann schickst du das und dann hast du gesagt, also das Beste ist erstmal der Film einzureichen und danach, wenn du jemanden triffst, du kannst darüber reden oder was fragen und so. Aber ich würde das nicht empfehlen, also direkte Filme zu schicken, nur wenn die das direkt sagen. Das ist ein anderer Fall.
Hier sind meine 15 Filme, die ich gemacht habe. Guck mal rein, guck mal, was bei dir passt.
Genau.
Aber da fällt mir rein, also da gibt es ja auch mal wieder die, man munkelt ja manchmal auch, dass dieser persönliche Kontakt da ja auch manchmal hilfreich ist, weil ja Festivals ja manchmal ja auch für zum Beispiel ein spezielles Programm oder weil sie gerade irgendwie genau ein Thema halt selber beschäftigen, dass dann halt Filme gebraucht werden, genau für dieses Thema. Und die dann halt manchmal auch Produktionsfirmen direkt fragen, hey, habt ihr irgendwie was dazu? Wo man dann manchmal ja auch sagen kann, okay, das ist ja dann im Wettbewerb manchmal ja so ein bisschen verzerrt, weil manche ja selber ja auch angefragt wurden.
Mhm.
Stimmt das? Immer eins? Oder ist es, man munkelt das nur? darf man darüber sprechen? Nein, das würde ja theoretisch heißen, da macht es ja doch wieder Sinn, irgendwie persönlichen Kontakt irgendwie aufzubauen.
Also ich fange an mit dem zweiten Teil. Es ist auf jeden Fall wichtig, diesen Kontakt zu bauen. Aber ich sage mal so, vielleicht sage ich das auf Englisch, weil das habe ich auch sehr häufig auf Englisch gesagt. Contacts won't get you everywhere, but they will get you there faster.
Mhm.
Bedeutet, Kontakte sind wichtig, die helfen sehr, aber die helfen eher zu verstehen, was der richtige Prozess jetzt ist oder ob etwas überhaupt Sinn macht oder nicht. Aber ich kenne keinen Fall, wo ein Programmer oder ein Buyer oder ein Produzent irgendwie einen Film nimmt, nur weil die Person kennt, aber die den Film nicht richtig finden. Weil am Ende ist es so teuer und auch irgendwie eine Branding-Frage. Ne? Also wenn ein Festival deinen Film nimmt, dann die sagen, dieser Film passt meinen Brand.
Ja.
Und wenn ein Produzent das macht, ist es genau das Gleiche. Und wenn ein Filmförderung das macht, ist es genau das Gleiche. Und die werden sowas nicht tun, nur um Freunde zu helfen. aber es ist sehr hilfreich, wenn du jetzt zum Beispiel Feedback brauchst oder wenn du irgendwelche Beratung oder Vorschlag oder Empfehlungen braucht und sowas. Oder vielleicht kann das helfen in einem Fall, wo du, weiß nicht, irgendwie besser verstehen will, eine Entscheidung. Und ich kann auch hier ein persönliches Beispiel geben. Ein Film, das ich produziert habe, war so in einer Shortlist für eine A-List Festival. Und ich war in sehr guter Beziehung mit einem Programmer in diesem Festival und er hat mir persönlich geschrieben und gesagt, hey, der Film wurde shortlisted. Leider können wir das nicht nehmen, weil wir haben so viele Filme, die in eine ähnliche Thema sind dieses Jahr, und die andere haben einfach ein größeres Profil. Mhm. Das heißt, irgendwelche bekannte Persönlichkeit mhm. oder sowas und oder größere Firmen, und das ist auch der Festival wichtig manchmal. Mhm. Und weil ich diese Programme kannte, habe ich diese Erklärung bekommen und könnte ich irgendwie nachvollziehen. In einem anderen Fall würde ich wahrscheinlich so einfach eine E-Mail bekommen, hey, leider haben wir den Film nicht genommen.
Mhm. Ja, ja, stimmt.
Aber also das ist, was ich meine. Also die sind sehr hilfreich, aber die helfen nicht, um Sachen zu erreichen, die nicht passen. Mhm. Und ich will vielleicht auch eine andere Seite von dieser ganzen Networking und Community sagen. Das ist einfach wichtig, weil das ist eine sehr, sehr schwierige Branche. Das ist eine sehr schwierige Arbeit. Und diese Netzwerk brauchen wir erstmal einfach, ja, irgendwie für Unterstützung für unsere Arbeit. Ne? Also es ist nicht jetzt finanzielle Unterstützung, sondern Unterstützung zu sagen, hey, ich kenne deine Angst, ich kenne dein, wie heißt das jetzt, Pain, Schmerz. Ja, Schmerz. Ich kenne da, ja, also.
Deine Sorgen, dein Schmerz. Deine
genau. Mhm. Also für sowas ist dieses Netzwerk mhm. super wichtig. Und ja, und vielleicht auch für Kooperationen und verschiedene Projekte zu entwickeln.
Ja, ja. Genau. Machen wir einen Bogen kurz so, oder kurz, wir kommen lang zum Ende des Gesprächs, deswegen machen wir den Bogen jetzt direkt mal nochmal zu Teapot, weil ich bin immer noch sicher, dass manche nicht wissen, was ihr macht. Nee, ich sag das nochmal so, weil nicht, weil ich jetzt Werbung mache für euch unbedingt, sondern allgemein, hatte ich ja am Anfang auch schon gesagt und sag's nochmal. Ich finde es erstmal spannend, was die Grundidee ist, aber ich habe es lange nicht begriffen, so wirklich, also auch, dass ich halt als Filmschaffender, habe ich überhaupt die Möglichkeit einzureichen, wie komme ich da rein und muss ich was zahlen oder wie ist das aufgebaut, obwohl ihr recht viel unterwegs seid bei den Filmfestivals, lustigerweise, deswegen frage ich das trotzdem nochmal.
Ja.
Genau, das heißt, ich bin jetzt filmschaffende Person und möchte, habe einen Kurzfilm gemacht, bin an der Uni oder auch nicht, was passiert jetzt, also warum brauche ich eure Unterstützung?
Also erstmal, das ist, ich kann es sehr gut nachvollziehen, warum es ein bisschen verwirrt ist, weil unser Weg hat uns auch ein bisschen so in andere Richtung gebracht. Ne? Also wie gesagt, ganz, ganz am Anfang waren wir nur für Filmstudenten oder Studentenfilme. Das hat sich so verbreitet und entwickelt, auch in diese Richtung vom Independent, Kurzfilmmacher und Nachwuchstalent. Und in den ersten Jahren waren wir auch so sehr fokussiert auf diesen Online-Marktteil, und in den letzten 2-3 Jahren machen wir mehr und mehr in diese Richtung vom Information, mhm. Training, Workshops und so weiter. Und deswegen vielleicht ist es auch ein bisschen verwirrend. Ne? Also das, also, aber wir mögen das, dass wir nicht jetzt eine Sache machen für 7 Jahre und wir machen einfach dasselbe Sache jedes Jahr nochmal mhm. und nochmal und nochmal. Also wir entwickeln uns und wir genau, also wir ändern unsere Arbeit in einen Weg, wo es Sinn macht.
Mhm.
Und was wir jetzt mehr und mehr machen, ist diese Workshops und Training, Mentoring und so Beratung mhm. für Projekte. Und in diesem Sinn auch Independent-Filmmachern, Kurzfilmmachern, Nachwuchstalent, Leute, die versuchen, einen ersten Langfilm zu entwickeln, außerhalb der Filmhochschule auch, die können Teapot nutzen. Und das heißt, entweder einfach ein Profil auf der Plattform zu herstellen und eure Film oder Filmografie da hochzuladen, aber auch gleichzeitig an unsere Workshop teilzunehmen oder eine Online-Session zu buchen, um genau alle diese Themen zu besprechen, mhm. aber tiefer persönlich an jedes Projekt und jede Filmmacher.
Brauche ich einen Film, um da dann das den brauche ich einen Film, um nee, nochmal. Brauche ich einen Film, um einen Account bei euch zu erstellen, oder wie?
Es gibt zwei verschiedene Kontos, die man auf unserer Plattform stellen kann. Einer ist für Filmmachern, und dafür brauchst du einen Film, einen Kurzfilm. Und der andere Seite ist die fachliche Zuschauer, und dafür brauchst du keinen Film, aber dafür brauchst du irgendwie beweisen zu können, dass du eine professional Grund hast, warum du jetzt Nachwuchstalent oder Kurzfilm
mhm.
guckst.
Und mit dem Film, dann ist es theoretisch, du hast schon gesagt, es ist ein geschlossener Bereich, den kann jetzt nicht jeder direkt angucken. Und wenn ich den Film da habe, dann heißt es, es ist so ein bisschen auf dem, wie sagt man, digitalen Markt verfügbar.
Genau.
Das heißt, du bist dann ready für Anfragen oder wenn Verleiher Lust haben darauf oder.
Genau, also normalerweise die haben diese Möglichkeit, dich zu kontaktieren und dann bekommst du eine E-Mail, wenn die Interesse an deinem Projekt oder an dich haben. Wir arbeiten auch mit sehr vielen Netzwerken von verschiedenen Entwicklungsplattformen, beim Festivals, bei Märkten, wo wir auch also diese Open Calls oder Einreichungen an unsere Filmmacher-Netzwerk schicken. Hm. Und wenn du ein Konto bei T-Pod hast, dann hast du auch diese Chance, diese Informationen und diese Einreichungsmöglichkeit zu bekommen. Es gibt manche Fälle, wo wir so wirklich so eine sozusagen so Auswahl für verschiedene Festivals machen oder für ein Entwicklungsprogramm eine Auswahl, Vorauswahl machen. Und es gibt manche Fälle, wo es geht um einfach, die fragen manchmal nach Empfehlungen oder die gucken einfach selbst an. Genau.
Ich habe mal was von dem Lighthouse gehört, ne? Lighthouse-Dingsteller. Ich weiß nicht, ob ihr es noch immer noch macht. Das heißt, das wäre zum Beispiel sowas, wo ihr dann halt spezielle Filme, die bei euch eingereicht wurden, dann nochmal hervorhebt oder irgendwie sowas.
Genau, also das Ding ist, der Markt ist nicht kuriert sozusagen, das ist öffentlich, nicht öffentlich, sorry. Das ist, sorry. Das ist jetzt eine, nee, das ist jetzt eine false friend genau. Mit Englisch. Ich wollte sagen, das ist open für jede, ne? Also, ja. Also es ist offen für jede einzureichen, aber Lighthouse ist der kuratiert Sektion, aber wir kurieren das nicht selbst intern. Das heißt, wir laden in den letzten 5 Jahren, seit wir das machen, jedes Jahr 2 unterschiedliche Programmers von der Industrie. In den letzten 5 Jahren, wir hatten Programmers von Cannes, Sundance, Locarno, Venedig, Toronto, und andere auch. Und die machen quasi so eine...
Sorry, mir fällt gerade ein, das heißt, der Film kann aber auch schon gelaufen sein im Kino und auch hatte schon eine Festivalauswertung oder muss der, darf der noch keine Auswertung gehabt
haben? Nee, es ist ja egal. Okay. Es kann entweder keine Auswertung oder ein bisschen Auswertung oder alle, es ist ja egal. Das Ding ist, dass das Fokus ist ja an der Industry, ne? Und deswegen ist es nochmal eine andere Nummer. Und jede Programmer hat quasi so eine Carte Blanche, wo die ihre eigene Favoriten von der ganzen Einreichung von der letzten Jahr auswählen. Und die dürfen zwischen 10 bis 15 Filme auswählen. Und diese Filme werden dann nochmal promoted werden. Okay. Und wir machen so Interviews mit den Filmmachern und wir zeigen es auch in bestimmte Festivals, wo wir in Kooperation haben. Zum Beispiel in den letzten paar Jahren haben wir das immer in Torino gemacht. Dieses Jahr haben wir das in Tampere gemacht, in Finnland. Mhm. Und jedes Mal ist es so eine Industry-Focus. Das bringt einfach mehr Aufmerksamkeit. Und das hilft. Also das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass jeder in der Industrie lädt dich jetzt ein, aber es bedeutet, dass du bekommst einfach mehr Exposure, mehr Aufmerksamkeit und das ist auch schon wichtig.
Ja.
Genau.
Zahle ich was dafür für, das Account, für den Account?
Für die Filmmachen?
Ja.
Ja, aber das ist ganz niedrig, also es ist 15 Euro für das ganze Jahr.
Okay. Und dann die Programmer, die zahlen auch was dafür, dass sie dann darauf zugreifen können, oder?
Ja, aber das ist dann abhängig, ob die so eine monatliche oder eine jährliche Konto haben, aber es ist auch nicht viel. Also wir sind, wie gesagt, gemeinnützig. Unser Ziel ist, die Sache verfügbar zu machen für die Industrie und Aufmerksamkeit zu bekommen für die Filmmacher. Und deswegen versuchen wir, das zugänglich zu machen, niedrige Kosten. Und haben wir das in den letzten Jahren immer geschafft, wegen Unterstützung von verschiedenen Filmförderungen und Kulturförderungen. Und hoffentlich schaffen wir das noch weiter so, aber gerade der Filmförderungssituation und Kulturförderungssituation ist unklar. Aber wir drücken die Daumen und hoffen, dass alles gut läuft.
Das klingt gut auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall spannend. Deswegen nutze ich das so gleich, um rauszugehen aus dem Gespräch, weil ich glaube, wer Lust hat, kann sich das auf jeden Fall mal anschauen. Das ist www.t-port.com.
Nee.
Perfekt.
Willst du nochmal machen?
Ich mach's nochmal. Aber du musst mir nochmal sagen, wie.
T-portmarket.com.
Aber kein Bindestrich irgendwo?
Also im Namen schon, aber nicht in der URL.
Okay, vielleicht deswegen.
Teapot Market, ja.
Es ist Teapot, es ist www.teapotmarket.com. Und da könnt ihr euch das genauer anschauen und genau, wenn ihr Fragen habt, gerne auch herschicken. Wir können das natürlich auch gerne weiterleiten an Amos und sein Team und die können sich das gerne natürlich nochmal angucken. Aber auf jeden Fall eine Idee nochmal, um halt natürlich nochmal mehr Sichtbarkeit auch für den Film zu kriegen. Deswegen fand ich das Projekt von euch ganz spannend und freue mich, dass du auch Zeit hattest, hier mit mir über die Kurzfilm-Auswertung zu sprechen. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich glaube, da gibt es immer noch viel, wo man drüber sprechen kann, weil erstens verändert sich der Markt ja auch, das ist eine. Und zweitens auch, ist glaube ich immer die Frage so ein bisschen, wie erreiche ich denn am meisten Leute mit meinen Filmen? Und das fand ich auch ganz schön, was du gesagt hast mit diesem, manchmal ist vielleicht das kleine Festival genau das Festival, was dein Film braucht oder deine Geschichte braucht. Und manchmal ist es gar nicht das A-Festival, wo alle hin müssen. Damit machen wir zu und ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei den ZuhörerInnen für das Zuhören und wünsche euch wie immer einen guten Tag, guten Abend oder gute Nacht und wir hören uns bei der nächsten Folge. Ciao.
Vielen Dank, ciao.